Menschen gibt, haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht und sich Bilder gemacht, wie das eigentlich mal gewesen sein sollte. Wir haben einige dieser Fotos, dieser Bilder für euch aufgenommen. Ich glaube, es könnte so sein, dass Gott am Anfang einfach eine Papiertüte zu viel hatte.
Und dann geschah das. Kaboom! Braucht man fast gar nichts mehr zu sagen, gell? Die spannende Frage ist aber doch, was war danach?
Und da ist die Bibel sehr, sehr klar. Wir sehen das in diesem Bild.
Aber was war mit den Tieren, die nicht auf dieses kleine Scheibchen draufgepasst hatten? Zum Beispiel die Dinos. Hey Loser, da ist die Schlange viel kürzer. Arche, Verarche. Der wahre Grund für das Aussterben der Dinosaurier waren ihre sehr kleinen Gehirne.
Die Evolution hat eine andere Erklärung. Die Fittesten haben sich durchgesetzt. Ihr seht da die Bilder für die Entwicklungen und ganz unten natürlich die Crocs-Sandalen, die sich durchgesetzt haben.
Interessant ist doch eigentlich auch, wie die Evolution weitergehen könnte. Sieht so der Mensch der Zukunft aus?
Handynacken, iPhone-Schulter. 5G Gehirntumor.
Handy Daumen. Uiuiui. Oder so. Gott hat die Nase voll von dem, was wir anstellen, und er sagt: Macht euch, liebe Handys, die Menschen untertan. Das ist aber das Thema vom Mittwoch.
Heute geht es um das Thema Schöpfung und Evolution. Und seit Darwin streiten sich die frommen und die nicht ganz so frommen Geister darum, wie man nun die Fakten, die gleichen Fakten, eigentlich lesen kann. Und spielt Gott bei dem Ganzen überhaupt eine Rolle?
Guten Abend und herzlich willkommen zum diesjährigen Oktoberfest in Andreas Gemeinde zum Thema: Am Anfang war der Urknall. Vom Schöpfungsglauben und Evolution. Mein Name ist Fabian Wittmer. Neben mir steht Kai Scheunemann. Wir sind beides pastorale Leiter in der Andreasgemeinde.
Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir eine kompetente Referentin gefunden haben für diesen Abend. Begrüßt bitte mit mir mit einem warmen Niederhöchstädter Applaus Barbara Drossel. Vielen Dank. Professor Dr. Barbara Drossel ist Professorin für theoretische Physik an der TU Darmstadt und hat sich auch intensiv mit der Wissenschaftsphilosophie beschäftigt. Wir haben drei kurze Fragen an dich.
Bin ich gespannt.
Und wir haben uns gerade darauf geeinigt, auf das informelle Du. Ganz herzlichen Dank dafür. Oui. Du hast in Tel Aviv, Manchester und Cambridge studiert. Wo war es am schönsten und wo würdest du sofort wieder hin?
Also an allen drei Orten war es super zu forschen. Alle haben ihre schönen Seiten, die wir total geliebt haben. In Manchester war das Wetter zu schlecht, ansonsten hat es mir da super gefallen wissenschaftlich. Tel Aviv, Wetter super, total inspirierend. MIT, USA, auch super, alles super.
Okay, kannst nicht entscheiden, kenne ich. Was macht eine theoretische Physikerin, wenn sie gerade mal keine Lust zum Theoretisieren hat?
Das kommt nicht vor. Aber meine Lieblingsbeschäftigung ist tatsächlich Nachdenken. Aber wenn ich mal nicht Physik mache, dann laufe ich sehr gerne draußen in der Natur rum, in Streuobstwiesen. Nö, ich kein Leistungssport, einfach so mich gern bewegen in der Natur draußen.
Spielst Musik, du noch Basketball?
Selten, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt. Okay. Musik, auch wenn sich die Gelegenheit ergibt. Immer so bei der Weihnachtsfeier des Instituts darf ich unser Chörchen dirigieren. Und, ja.
Sehr, sehr cool. Und ich habe gelesen, du lernst jetzt Griechisch als Hobby.
Griechisch, ja, mein Tablet ist dran schuld. Die Bibel-App hatte halt auch kostenlos die hebräische und griechische Bibel. Der Hebräisch okay. Konnte ich schon, aber Griechisch habe gedacht, muss ich jetzt noch lernen.
Du hast echt Probleme.
Wir sind natürlich ein bisschen neugierig. Man erfährt was über Leute, wenn man was über die Vorbilder weiß. Deswegen die Frage, welche Vorbilder hast du in Wissenschaft, Politik? Such dir irgendein Feld aus.
Wissenschaft und Glaube. Gut, nachher werde ich ein bisschen was von Francis Collins erzählen. Das ist ein total berühmter Wissenschaftler, gleichzeitig total bescheidener Mensch, der auch über das Thema Glaube und Wissenschaft redet. Vorbilder.
Politik, sagt jemand aus der
Politik.
Da kannst du dir nur Feinde machen von der...
Ich sage, also momentan bin ich echt beeindruckt von der Greta Thunberg.
Sehr cool, das ist unser Thema morgen Abend.
Ja.
Oh ja, eine Politikerin. Sehr spannend. Okay, was erwartet uns heute Abend? Vielen Dank erstmal, liebe Barbara. Wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag. Was erwartet euch heute Abend? Wir werden in einem kleinen Videofilm lernen, was Kinder sich unter Schöpfung und Urknall vorstellen, nämlich unsere Kindertheatergruppe, die hat sich darüber Gedanken gemacht und hat ein Video gedreht. Danach wird Barbara ihren Vortrag halten und uns in die spannende Welt der Wissenschaft und des Glaubens entführen.
Und ihr habt dann die Möglichkeit, an euren Tischen eure Fragen zu sammeln an die Referentin, zu formulieren, und das wird dann im Q&A beantwortet. Das Ganze wird untermalt und gewürzt von unserer herrlichen Band The Funk and the Cures. Da freue ich mich schon drauf. Und dann folgen noch ein paar Informationen, was uns die nächsten Tage auf uns wartet.
Aber bevor das Programm beginnt, möchte ich euch einladen, zum einfach eure Herzen zu öffnen heute Abend. Natürlich den Verstand, ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht hat Gott auch eurem Herzen etwas heute Abend zu sagen, dass ihr dafür offen seid. Als zweites wünsche ich euch, bitte ich euch, dass ihr einfach eine kurze Zeit nehmt, euch Getränke einschüttet, damit ihr es richtig bequem habt. Es gibt draußen auch Bier für die gerne ein Bier haben wollen. Könnt noch mal kurz hingehen, holt euch was zu trinken. Und da ihr noch nicht alle an euren Tischen kennt, macht euch in 4- oder 5er-Gruppen kurz bekannt, sagt euren Namen, woher ihr kommt. Und seid ihr mehr ein Bauchmensch, intuitiv, oder seid ihr mehr ein Kopfmensch? Okay? Dafür habt ihr jetzt 3 Minuten Zeit, 4er-Gruppen ganz kurz, und dann starten wir mit dem Video. Schönen Abend.
Die Ernte entstand aus einem Gasnebel. Diese Gasmassen waren nicht gleichmäßig im Aal verteilt. Da, wo es schon mehr Gas und Staubkörnchen gab, wurden weitere Gasmassen und Körnchen durch die Schwerkraft angezogen. Diese Gasansammlungen haben sich dann mehr und mehr verdichtet. Ein großer Teil der Masse wurde in das Zentrum gezogen, verdichtet sich weiter. Der Teil, der nun von diesem gewaltigen, komischen Staubsauger in das Zentrum gesaugt wurde, begann so extrem schwer zu werden, dass in seinem Inneren der Druck und die Temperatur unvorstellbar groß wurden. Diese außergewöhnlichen Bedingungen sorgten dafür, dass es ein nukleares Feuer entfacht wurde. Die Sonne war geboren. Was aber passierte mit dem Teil des Gasnebels, der nicht ein Teil der Sonne wurde, sondern die Sonne nun auf Flugbahnen umkreiste? Auch hier wirkte die Schwerkraft und sorgte dafür, dass aus losen Ansammlungen von Materie immer größere Klumpen wurden. Diese Klumpen waren anfangs vielleicht so groß wie ein Auto. Dann, nachdem sie weitere Klumpen angefangen hatten, vielleicht schon so groß wie ein Einfamilienhaus, und damit einen Protoplaneten zu bilden, den Vorläufer eines Planeten wie der Erde. Dieser Protoplanet war glühend heiß, Magma überzog seine Oberfläche. Nach und nach kühlte die Erdoberfläche ab. Eine Erdkruste konnte entstehen. Die Atmosphäre bildete sich, Süßwasserozeane entstanden. Damit waren die Voraussetzungen für die Entstehung des Lebens auf der Erde gegeben.
Es war einmal eine Bombenkuh, die die Erde sprengte. Dann blieb nur noch ein Samen übrig, der Erdsamen. Da kam ein arbeitsloser Gärtner vorbei und pflanzte den Samen ein. Warum, wusste keiner.
Nach einem Jahr wurde daraus eine große, runde Kugel. Sie war wie die Erde und er nannte sie Erde 2 und lebte auf ihr. Er heiratete einen Stern und er bekam 1 Million Kinder.
Das Ganze ist noch 927 Mal passiert.
Und das Ganze wird auch wieder passieren.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Erster Tag. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. So geschah es und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Zweiter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen. So geschah es. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Dritter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Größere, das über den Tag herrscht, das Kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Vierter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von lebendigen Wesen und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe hinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Fünfter Tag. Dann sprach Gott, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor. So geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte.
Ja, vielen Dank für die tolle Musik. Und herzliches Willkommen an Sie alle, die ich jetzt kaum sehen kann. Kann man das Licht ein bisschen so machen, dass ich auch was im Saal sehe? Danke. Herzlich willkommen zum Vortrag über dieses Thema. Wie passen die erste und die dritte Geschichte, die die Kinder vorhin im Film erzählt haben, zusammen? Und zum Einstieg möchte ich Ihnen gerne meine Lieblingswissenschaftler-Anekdote erzählen. Nächste Folie. Der Oxforder Geologieprofessor William Buckland, der vor ungefähr 200 Jahren lebte, war mit seiner Familie in Italien im Urlaub. Und sie besichtigen eine mittelalterliche Kirche. Und man sagt ihnen, in dieser Kirche wurde damals ein Märtyrer umgebracht. Und man zeigt auf einen Fleck am Boden in der Nähe des Eingangs der Kirche und sagt, das ist der Blutfleck von damals. Und jede Nacht passiert ein Wunder und dieser Fleck wird aufgefrischt. Was macht der Wissenschaftler? Er geht auf Knie und Hände, betastet den Fleck mit der Zunge, denkt kurz nach und sagt, das ist kein Blut, das ist Fledermausurin. So wie in dieser Anekdote stellen sich viele das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft vor. Da ist erst eine naive religiöse Erklärung, recht wundersam und komisch. Und dann kommt der Wissenschaftler und findet heraus, wie es wirklich war. Dann ist es nichts mehr mit der religiösen Erklärung, oder? Und viele meinen, so war es mit der Geschichte des Universums. Zuerst glaubte man, Gott hat die Welt geschaffen, die Sterne, die Planeten. Dann kamen die Wissenschaftler und fanden heraus, wie tatsächlich Sterne und Planeten entstehen. Ist es nichts mehr mit der Erschaffung durch Gott? Oder man glaubte früher, Gott hat alle Tiere, wie wir es auch so schön gesehen haben, liebevoll von Hand aus Lehm geformt. Dann haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass alle Lebewesen miteinander verwandt sind durch einen großen Stammbaum, durch eine lange gemeinsame Entwicklungsgeschichte. Und seit Darwin verstehen wir auch immer besser die Mechanismen, die am Werk sind, wenn neue Spezies entstehen. Es ist nichts mehr mit der Erschaffung durch Gott. Diese Meinung wird immer wieder vertreten und man findet das öfter in populärwissenschaftlichen Büchern, Artikeln, auch populärwissenschaftlichen Sendungen im Fernsehen oder Radio. Ein bekannter Vertreter dieser Auffassung ist Richard Dawkins. Den Namen haben bestimmt viele von Ihnen schon mal gehört. Er ist Evolutionsbiologe und er vertritt sehr militant diese Auffassung,
dass die Wissenschaft Gott widerlegt hat. Vielleicht haben einige von Ihnen das Buch gelesen, der Gotteswahn. Und da sagt er, wer heute noch angesichts der modernen Wissenschaft an Gott glaubt, ist entweder dumm oder willentlich blind. Und hier ist ein Zitat von ihm. Das Universum, das wir sehen, hat genau die Eigenschaften, die wir erwarten, wenn es letztlich keinen Plan, keinen Sinn, kein Gut und Böse gibt, sondern nur erbarmungslose Gleichgültigkeit. Er sagt also, aus der wissenschaftlichen Untersuchung des Universums folgern wir, es gibt keinen Plan und keinen Sinn, es gibt keinen Gott. Wir müssen nachher darüber nachdenken, ob die Wissenschaft das wirklich leisten kann. Es gibt aber auch auf christlicher Seite Leute, die im Prinzip glauben, dass vieles, was die Wissenschaft in den letzten 200 Jahren herausgefunden hat, falsch ist, im Widerspruch mit dem Glauben. Damit muss es falsch sein, weil ja der Glaube richtig ist. Und der bekannteste Vertreter dieser Position in Deutschland ist Werner Gitt. Hier ist ein Zitat aus seinem Buch »Schuf Gott durch Evolution«. Da sagt er, die Erde und alle sonstigen Gestirne sind, bis auf die Differenz dreier Schöpfungstage, gleich alt. Die gesamte Dauer des Schöpfungsakts umfasst 6 Tage. Das heißt, er spricht sich für ein wortwörtliches Verständnis dieser Schöpfungstage aus. Und damit ist ein Widerspruch mit 200 Jahren Wissenschaft, weil Geologen schon vor 200 Jahren herausgefunden haben, dass die Erde mindestens Millionen von Jahren alt sein muss. Übrigens, unser William Buckland von der Anekdote war einer dieser Geologen. Ja, und oft wird auch dieser Eindruck vermittelt, es hätte schon von jeher so einen Kampf gegeben zwischen Kirche, Glauben auf der einen Seite und der Wissenschaft auf der anderen Seite. Und das ist einfach historisch nicht korrekt. Und ich möchte einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen, um einfach mal aufzuzeigen, wie das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft in der Vergangenheit war. Es war natürlich sehr vielfältig, es gab Spannungen, man hat sich gegenseitig herausgefordert, man hat sich aber auch gegenseitig befruchtet, inspiriert, ergänzt. Gehen wir in die ersten Jahrhunderte des Christentums. Die großen Kirchenväter, das waren hochgebildete Männer, die das Wissen ihrer damaligen Zeit hatten und im intellektuellen Austausch mit den Geistesgrößen ihrer Zeit waren. Origenes lebte ums Jahr 240, Augustinus um das Jahr 400. Und bei beiden kann man nachlesen, ihnen war klar, diese Schöpfungstage sind nicht als wörtliche 24-Stunden-Tage zu lesen. Das macht keinen Sinn, das führt auf lauter Widersprüche. Das ist anders gemeint. Augustinus zum Beispiel argumentiert folgendermaßen. Am dritten Tag hieß es, Pflanzen wachsen, Bäume. Ein Baum braucht aber mehr als einen Tag. Was folgert Augustinus daraus? Gott braucht sowieso keine Zeit zum Schaffen. Er hat alles in einem Moment geschaffen. Und in diesem Moment hat er all die Anlagen und Möglichkeiten geschaffen von dem, was sich später entfaltet hat. Wie in so einem Samen alles drin ist, was man braucht, um später die Pflanze zu kriegen. Ein super moderner und faszinierender Gedanke, finde ich. Gehen wir ein paar hundert Jahre weiter. Im Mittelalter waren Klöster die Orte, an denen Wissenschaft betrieben wurde. Wissenschaft war eine Beschäftigung, die für einen Christen sehr passend war, weil Wissenschaft bedeutet, ich erforsche das, was Gott geschaffen hat. Gehen wir noch ein paar hundert Jahre weiter. Anfang der modernen Naturwissenschaft. Da stehen große Namen wie Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton. Das alles waren fromme, gottesfürchtige Männer. Und zum Teil war ihre Forschung auch tatsächlich durch den Glauben motiviert, dass es einen Gesetzgeber gibt. Deshalb haben sie nach Naturgesetzen gesucht. Zum Beispiel war Gott für Kepler sogar ein großer Mathematiker, der die Natur nach mathematischen Gesetzen geschaffen hat. Und deshalb hat er nach diesen mathematischen Formeln gesucht, die die Form der Planetenbahnen beschreiben, die 3 Keplerschen Gesetze. Und nicht nur das, Kepler war auch überzeugt, dass er diese Gesetze finden kann, weil Gott uns Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat und uns das Privileg gibt, seine Gedanken nachzudenken. Für Einstein war das übrigens ein ganz großes Rätsel, wieso unser kleines Gehirn imstande ist, das Universum zu verstehen. Einstein hat mal gesagt, das Einzige, was ich am Universum nicht verstehe, ist, dass es verständlich ist. Und da merkt ihr, wie damals und auch heute noch der Glaube an Gott eine philosophische Grundlage bilden kann für Naturwissenschaft, uns klar machen kann, warum Naturwissenschaft möglich ist, warum es Naturgesetze gibt. Gehen wir noch weiter. Spannend ist auch zu schauen, wie Darwins Theorie in kirchlichen und christlichen Kreisen aufgenommen wurde. Das war keineswegs durchwegs nur Ablehnung, das waren sehr vielfältige Reaktionen. Übrigens nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Wissenschaft. Interessant ist zum Beispiel, der Hauptvertreter von Darwins Theorie in den USA, das war der Botanikprofessor Arthur Gray. Das war ein frommer Presbyterianer. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Briefwechsel zwischen Arthur Gray und Darwin super spannend ist. Weil die haben natürlich all die Fragen angeschnitten, die durch die Evolutionstheorie aufgeworfen wird. Ja, und kommen wir ins letzte Jahrhundert. Das ist vielleicht einigen von Ihnen auch bekannt. Die Urknalltheorie geht auf einen Priester zurück. Das war ein Jesuit, der war natürlich gleichzeitig auch Physiker. Die Jesuiten machen ja oft Theologie und eine Naturwissenschaft. Der jetzige Papst übrigens auch, der ist auch noch Chemiker. Und dieser Georges Lemaître, der kannte Einsteins allgemeine Relativitätstheorie sehr gut und kam dann darauf, dass eine natürliche Lösung der Gleichungen ein expandierendes Universum ist. Und das Verrückte ist, diese Idee wurde zunächst von atheistischen Naturwissenschaftlern abgelehnt, denn das roch zu sehr nach einem Schöpfungsakt. Aber es kamen immer mehr Belege dafür, dass das mit dem Urknall wohl stimmt und passt, und dann haben praktisch alle Wissenschaftler das akzeptiert. Dann ist halt nicht mehr das Universum selber ewig, man wollte ja, dass das Universum ewig ist und keinen Anfang hat, dann ist halt dieses Medium, wo dieser Urknall passiert, das Quantenvakuum ewig. Ja, wie ihr seht, in der Vergangenheit gab es ein sehr reiches, facettenreiches Verhältnis zwischen Glaube und Wissenschaft. Was läuft da ab, wenn jemand behauptet, es gibt einen krassen Konflikt zwischen beiden? Da werden Denkfehler gemacht. Und den ersten Denkfehler möchte ich euch hier illustrieren an diesem Bild. Vor einer Reihe von Jahren sah ich in einem christlichen Wochenblatt einen Bericht über eine Umfrage, genau von dieser Form. Gab es den Urknall oder hat Gott die Welt geschaffen? Als ich das gesehen habe, bin ich wirklich in die Luft gegangen. Denn was soll dieses oder? Das ist genauso absurd wie die Frage, wenn jemand mich fragen würde, hast du dieses Buch geschrieben oder kommt es aus der Druckerei? Zwei Fragen, die kann man nicht gegeneinander ausspielen. Das sind völlig verschiedene Erklärungsebenen. Das eine ist die Frage nach den Prozessen, physikalischen, sichtbaren Prozessen, die ablaufen, wenn etwas entsteht, wenn ein Buch gedruckt wird oder wenn das Universum sich entwickelt, Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, Kausalketten, tiefere mathematische Zusammenhänge, innerweltliche Zusammenhänge. Das andere ist die Frage nach dem Autor, nach dem Urheber. Beim Buch ist klar, dass es den Autor gibt. Beim Universum ist es eine ganz legitime Frage. Gibt es einen Urheber? Jemand, der sich das ausgedacht hat, der das wollte, der vielleicht mit Absicht die Naturkonstanten genauso gewählt hat, dass das Universum funktioniert, dass Sterne und Planeten und Leben entstehen können? Diese Frage nach dem Urheber ist keine wissenschaftliche Frage. Das ist keine Frage innerhalb unserer Welt. Das ist eine Frage, die über unsere beobachtbare physikalische Welt hinausgeht. Das ist die Frage nach der letzten Realität. Das ist eine philosophische Frage. Und auf diese Frage kann man verschiedene Antworten geben. Und das sind dann immer weltanschauliche Antworten und nicht physikalische Antworten. Und bei dem Thema heute Abend sind vor allem zwei Weltanschauungen wichtig. Und die sind oft im Konflikt, wenn es um den scheinbaren Streit und Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft geht. Nämlich die Weltanschauung des Materialismus und die Weltanschauung des Theismus. Beim Materialismus ist es so, dass man sagt, die letzte Realität, das, was ewig aus sich selbst heraus existiert, das, woraus alles andere hervorgegangen ist, worauf alles andere aufbaut, ist Materie und die Naturgesetze. Das heißt, unser Bewusstsein ist eine höhere Organisationsform der Materie. Religionen, unsere Hoffnungen und Wünsche und Träume, moralische Maßstäbe, all das entsteht durch Selbstorganisation der Materie. All das vergeht wieder, wenn die Sonne in ein paar Milliarden Jahren so heiß wird, dass alles Leben auf der Erde verlischt. Dann alles wieder vorbei. Die andere Weltanschauung, um die es heute Abend geht, ist der Theismus. Da ist es genau umgekehrt. Da ist nicht die Materie ewig und der Geist irgendwie daraus abgeleitet, sondern umgekehrt. Der Geist, eine nicht physikalische Realität, ist ewig und aus sich selbst heraus existierend. Gott ist ewig. Und er hat die Materie geschaffen und die Materie ist vergänglich. Und unser Bewusstsein, unsere Ahnung von Gut und Böse, von Schönheit und Wahrheit, sind nicht einfach was, was aus der Materie hervorgegangen ist, nach der theistischen Ansicht, sondern das ist ein Abbild, eine Reflexion, ein Hinweis auf diese ewige geistige Realität. Und es kann auch Bestand haben über die Existenz unseres Lebens und des Universums hinaus. Das ist die theistische Sicht. Und aus der Art, wie ich die beiden Weltanschauungen beschreibe, wird schon klar, welche Weltanschauung ich plausibler finde. Aber die Diskussion über diese Weltanschauung ist niemals eine fachliche, physikalische Diskussion. Da argumentiert man mit philosophischen Argumenten, mit Plausibilitäts- und Konsistenzargumenten. Das können wir später in der Diskussion natürlich gerne noch fortführen. Ich möchte auf den Theismus noch ein bisschen weiter eingehen, denn als theistische Physikerin stellt sich mir die spannende Frage, wie passt das nun zusammen, dass ich auf der einen Seite durch die Naturgesetze beschreibe, was in der Welt passiert, dass ich auf der anderen Seite glaube, dass Gott beeinflussen kann, was in der Welt passiert, dass er mein Gebet erhört zum Beispiel, dass er Dinge lenkt und leitet. Passt das zusammen? Dazu habe ich ein paar Gedanken mitgebracht, nicht nur meine Sicht natürlich, sondern die Sicht vieler christlicher Wissenschaftler. Der erste Punkt ist, nach guter christlicher Tradition ist Gott für alles zuständig, was entstanden ist. Er hat das Universum geschaffen, er trägt und erhält es. Er sorgt dafür, dass es läuft nach den mathematischen Gesetzen, die wir herausgefunden haben. Und wenn er seine Hand zurückziehen würde, würde alles zusammenfallen ins Nichts. Also er wirkt alles. Ob wir es nun wissenschaftlich verstehen oder nicht, es ist Gottes Schöpfung. Und es ist doch absurd zu denken, wenn wir verstehen, wie etwas entstanden ist, dass es Gott überflüssig macht. Im Gegenteil, mich bringt das dazu zu sagen, oh Gott, das hast du dir super ausgedacht. Und ob Gott Sachen schnell oder langsam schafft, ist dann beides sein Werk. Zweiter Punkt, Gott ist nicht der Lückenbüßer Gott. Es passiert ganz oft, dass man in diese Falle tappt, Gott zum Lückenbüßer zu machen für das, was wir noch nicht verstanden haben. Das ist euch bestimmt allen schon mal begegnet in irgendeinem Artikel. Guckt mal, wir Wissenschaftler wissen jetzt, wie Planeten entstehen oder wie neue Spezies entstehen. Also kann es Gott nicht gemacht haben. Oder umgekehrt hört man manchmal von christlichen Glaubensgeschwistern, die Wissenschaftler wissen noch nicht, wie das Leben entstanden ist, das erste Leben, die ersten Zellen. Also muss Gott es gemacht haben. Vielleicht erlaubt uns Gott eines Tages zu verstehen, wie die ersten Zellen entstanden sind. Macht ihn das kleiner oder überflüssig? Nee, ich denke, wir werden erstaunt sein, wie toll oder schlau ausgedacht das Ganze ist, dass das funktioniert. Nächster Punkt. Gott kann handeln, ohne die Naturgesetze zu verletzen. Es gibt so die Vorstellung, die auch einige meiner Physikkollegen vertreten, dass die Physik lückenlos alles festlegt, was passiert. Dann ist kein Platz darin, dass Gott noch handeln kann in dieser Welt, weil die Physik ja schon alles festhält. Oder Gott müsste dauernd an Naturgesetzen rumdrehen, um dann irgendwas zu tun, was er tun will. Das wäre eine komische Vorstellung, dass Gott erst die Gesetze der Natur gibt und dann dauernd gegen sie verstößt. Aber diese Vorstellung, dass die Physik lückenlos alles festlegt, was passiert, das ist eine ganz starke philosophische Annahme, die nicht haltbar ist. Entstanden ist diese Auffassung eigentlich so im 18. Jahrhundert durch den Erfolg der newtonschen klassischen Mechanik. Da hat man gedacht, Mensch, wenn ich nur den Ort und die Geschwindigkeit von allen Teilchen kenne und die Kräfte zwischen ihnen, dann sagen mir die newtonschen Gesetze genau, wie jedes Objekt sich bewegen wird und damit liegt fest, wie alles im Universum sich verändert. Dieses mechanistische Weltbild ist unter anderem durch den Fortschritt der Physik im letzten Jahrhundert wirklich total fragwürdig geworden. Zum einen durch die Chaostheorie, zum anderen durch die Quantenphysik. Die Chaostheorie sagt uns, das nützt dir gar nichts, wenn du Ort und Geschwindigkeit von allen Objekten auf 1 Million Nachkommastellen weißt. Nach einer relativ kurzen Zeit bestimmen die ersten 1 Million Stellen gar nicht mal, was passiert, sondern die hinteren, die du nie und nimmer messen oder berechnen kannst. Und die Quantenphysik sagt uns, diese Annahme, dass Ort und Geschwindigkeit gleichzeitig ganz scharf festliegen, das stimmt gar nicht. Heisenbergsche Unschärferelation. Aber wenn das nicht genau festliegt, dann liegt auch die Zukunft nicht genau fest. Dann gibt es eine echte Unbestimmtheit, einen echten Zufall aus Sicht der Physik in dem, was die Zukunft bringt. Ihr kennt diesen Zufall auch aus dem radioaktiven Zerfall in der Quantenphysik. Wenn da so ein radioaktives Atom zerfällt und ein Alpha-Teilchen emittiert, nichts an diesem Atom sagt uns, wann es zerfallen wird. Wir können nur ausrechnen, wenn ich ganz, ganz viele davon habe, wann die Hälfte zerfallen sein wird. Da ist eine echte Unbestimmtheit, was wann genau passieren wird. Und der Physiker und Theologe John Polkinghorne sagt, das ist ein Hinweis darauf, dass die Welt der Physik kausal offen ist für Einflüsse von jenseits der Physik. Die Physik selber ist nicht so engmaschig, dass sie alles festlegt. Und am plausibelsten könnt ihr euch das machen, wenn ihr an euer Gehirn denkt. Wenn ihr denkt, passiert im Gehirn viel Physik und Chemie. Ja, Neuronen feuern elektrische Pulse und Neurotransmitter wandern durch die Synapsen. Bestimmt wird dagegen kein Gesetz der Physik und Chemie verstoßen, wenn wir nachdenken. Gleichzeitig folgen unsere Gedanken den Gesetzen der Logik oder irgendwelchen Ideen und Visionen oder moralischen Maßstäben. Das ist eine nicht physikalische Realität, sogar eine immaterielle Realität, die das, was in unserem Gehirn physikalisch und chemisch passiert, irgendwie beeinflusst, auch wenn wir es nicht genau verstehen, wie. Das heißt, unser Gehirn ist kausal offen für nicht physikalische Einflüsse. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, dass die ganze Welt kausal offen ist für Einflüsse jenseits der Physik, zum Beispiel auch für Gottes Wirken. Der Kosmologe George Ellis sagt, die Physik liegt allem zugrunde. Die Physik ermöglicht alles, was hier in unserer Welt passiert, aber sie bestimmt nicht alles, was passiert. Ja, jetzt können Sie mich fragen, heißt das, dass ich nicht an Wunder glaube, weil Gott ja nie die Gesetze verletzt, die er selber geschaffen hat? Da muss man noch ein bisschen weiter ausholen, denn der christliche Glaube, der begann mit einem offensichtlichen Wunder, nämlich der Auferstehung Jesu von den Toten. Das Grab war leer, sagen die Evangelien. Er ist wieder lebendig. Tote werden gemäß der Gesetze, die wir kennen, nicht lebendig. Das heißt, hier sagen wir, da hat Gott gegen die Gesetze verstoßen, die er sonst allen Lebewesen auferlegt hat. Mir gefällt hier sehr gut ein Vergleich, den C.S. Lewis bringt. Er vergleicht Gott mit einem Dichter. Ein Dichter gibt sich für sein Werk auch seine Gesetze vor. Das Reimschema und den Rhythmus. Und wenn er an einer Stelle abweicht von seinem eigenen Gesetz, kann das 2 Gründe haben. Entweder er ist ein schlechter Dichter, der den Reim nicht hinkriegt an der Stelle, oder er ist ein genialer Dichter und verfolgt genau mit der Abweichung einen bestimmten Effekt. Er folgt quasi einem tieferen Gesetz. Und wisst ihr, so finde ich das total plausibel mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Das passt nicht in unseren kleinen Rahmen der Physikgesetze, denn da bricht was rein aus der ewigen Welt in unsere Welt. Da bestätigt Gott, dass Jesus mehr war als nur ein Mensch, dass er wirklich Gottes Sohn war. Da gibt Gott auch uns Menschen die Verheißung, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Und die Verheißung, dass er vorhat, diese ganze Welt in eine neue Schöpfung zu verwandeln. Das steckt alles drin in diesem Ereignis der Auferstehung Jesu. Das ist klar, das sprengt den Rahmen unserer normalen physikalischen Abläufe. Und das macht ganz tiefen Sinn. Ähnlich sehe ich andere Wunder, die mit Jesus verbunden sind, sein Menschwerden und andere Wunder, die er getan hat. Eng verwandt mit dem Fehler des Vermischens der Erklärungsebenen ist auch der Fehler der Grenzüberschreitungen. Das möchte ich auch noch anhand von ein paar Beispielen erläutern. Das passiert immer wieder, dass zum Beispiel Wissenschaftler in ihren Aussagen die Grenzen dessen überschreiten, was Physik oder Biologie oder was auch immer die Wissenschaft ist, leisten kann. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Hier zum Beispiel die Aussage, es gibt nur das, was man wissenschaftlich erforschen kann. Wisst ihr was? Diesen Satz kann man wissenschaftlich nicht belegen. Damit beißt sich das schon selber in den Schwanz. Man muss immer Annahmen machen, die darüber hinausgehen, was man wissenschaftlich erforschen und belegen kann. Nächstes Beispiel. Die Wissenschaft hat Gott überflüssig gemacht. Da sind wir natürlich wieder beim Verwechseln der Erklärungsebenen oder beim Lückenbüßergott, wo man meint, Gott ist nur für das zuständig, was die Wissenschaft nicht versteht. Also wenn ihr irgendwo lest in einem wissenschaftlichen Buch, dass jetzt Gott widerlegt ist oder Gott überflüssig geworden ist, dann könnt ihr euch zurücklehnen und sagen, kann nicht sein, Wissenschaft ist gar nicht zuständig dafür. Wissenschaft kann nur die innerweltlichen, regelmäßigen, gesetzmäßigen Zusammenhänge beschreiben und keine Aussagen darüber machen, was dahinter steht, was die letzte Realität ist. In der einen oder anderen Form wird oft der Eindruck vermittelt, es sei alles von allein entstanden. Und mit von allein ist gemeint durch Naturgesetze und Zufall, wie in dem Buch von Jacques Monod, Zufall und Notwendigkeit. Da macht man wieder die Naturgesetze plus Zufall zu etwas, was aus sich selbst heraus existiert und aus sich selbst heraus fähig ist, Dinge hervorzubringen. Das ist wieder Weltanschauung und nicht Wissenschaft. Genauso gut ist die Ansicht, oder genauso philosophisch gültig ist die Ansicht, dass Gott all diese Gesetze trägt und erhält und all diese Prozesse wirkt. Ja, und dann noch diese beiden Wörtchen, nichts als. Die schleichen sich auch ganz gerne ein und ändern dann wieder die Bedeutung von einer wissenschaftlichen zu einer weltanschaulichen Aussage. Zum Beispiel, unser Bewusstsein ist nichts als eine komplexe Organisation von dem neuronalen Netz in unserem Gehirn. Ohne das Nichts als stimmt das ja. Unser Bewusstsein ist untrennbar verbunden damit, dass wir hier dieses neuronale Netzwerk in unserem Kopf haben mit seiner ganzen Komplexität. Aber soll sich deshalb vollständig darauf reduzieren und vollständig dadurch erklärt sein? Nee, Bewusstsein hat so viele andere Eigenschaften, die überhaupt nicht wissenschaftlich erfassbar sind. Diese Innenperspektive, die gar nicht von außen durch wissenschaftliche Beobachtung nachvollzogen werden kann. Also, achtet auf diese Wörtchen nichts als. Das ist oft eine Grenzüberschreitung. Ja, nachdem wir hier relativ allgemein diese Denkfehler besprochen haben, möchte ich jetzt ein positives Beispiel setzen und euch einen Menschen vorstellen. Das ist Francis Collins, den habe ich ja vorhin schon auf der Frage nach meinen Vorbildern als erstes genannt. Francis Collins stand im Jahr 2000 neben dem damaligen US-Präsidenten Clinton, als die beiden der Weltöffentlichkeit bekannt gegeben haben, dass jetzt das menschliche Erbgut entschlüsselt ist. Collins war der Leiter des Human Genome Projects, des Humangenomprojekts. Und an diesem Termin im Jahr 2000 haben die beiden gesagt, jetzt haben wir die Sprache entschlüsselt, in der Gott das Leben geschrieben hat. Und Francis Collins hat ein Buch geschrieben, The Language of God auf Englisch, die deutsche Version ist Gott und die Gene. Gibt es das Buch am Büchertisch? Ich kann es euch trotzdem wärmstens empfehlen. In diesem Buch erzählt er nicht nur die Geschichte der Entschlüsselung der DNA, er erzählt auch seine eigene Geschichte, wie er vom Atheisten zum Christen wurde. Total spannend. Er hat zunächst Chemie studiert, dann Medizin. Und als Medizinstudent hatte er mit sterbenskranken Menschen zu tun. Und er hat erlebt, wie der Glaube diese Leute an der Grenze des Todes und im Leid getragen hat. Und das hat ihn fragend gemacht. Und er kam dann nach einer längeren Geschichte selber zum Glauben. Und wenn Collins einen Vortrag hält über Glaube und Wissenschaft an einer großen amerikanischen Uni, dann kommen Tausende von Leuten zum Zuhören. Also dieses Buch war auch ein Bestseller, war lange auf der Times-Bestsellerliste ganz oben. Er erzählt in dem Buch auch, was über bioethische Fragen und auch, was man alles im menschlichen Erbgut lesen kann. Nämlich, wenn wir das menschliche Erbgut vergleichen mit dem von Schimpansen, dann sehen wir die Verwandtschaft. dann sehen wir, dass wir gemeinsame Vorfahren haben mit den Schimpansen. Erst recht, wenn wir es noch mit anderen Spezies vergleichen, mit Gorillas und sonst was. Wir sind am engsten verwandt mit den Schimpansen unter allen anderen Lebewesen. Und Collins erklärt auch, wie er das Thema Evolution und das Thema von Gottes Schöpfungshandeln gedanklich miteinander verbindet. Das ist ähnlich wie das, was ich im Vortrag bisher erzählt habe. Und nachdem das Thema biologische Evolution, denke ich, das ist, was oft am meisten die Gemüter erhitzt beim Thema Glaube und Wissenschaft, möchte ich kurz was zum Thema Evolution sagen. Also ich habe selber auch ein paar Jahre tatsächlich als theoretischer Physikerin an der Modellierung von Evolutionsprozessen geforscht, weil ich einfach wissen wollte, was der Wissensstand ist auf dem Gebiet. Der amerikanische Philosoph Michael Ruse, der selber ein Atheist ist, sagt, man soll drei Bedeutungen des Wortes Evolution unterscheiden und klar machen, über welche Bedeutung man jeweils redet. Die erste Bedeutung ist Evolution als Tatsache. Damit meint er die ganzen Belege für die gemeinsame Abstammung, für die Verwandtschaft aller Arten. Wenn man darüber redet, ob wir mit den Schimpansen verwandt sind, dann reden wir über Fossilien, dann reden wir über Vergleich unserer DNA, unseres Körperbaus und so weiter. Und genauso bei der Verwandtschaft anderer Lebewesen. Dann schauen wir auf die Verbreitung der Arten über die Erde, auf ja, die ganzen Informationen, die wir haben. Und das ist so eindeutig, dass wir alle miteinander verwandt sind. Deshalb ist es universell akzeptiert bei den Wissenschaftlern. Erste Bedeutung, also Tatsache Evolution, gemeinsame Vorfahren. Zweite Bedeutung, Theorie der Evolution. Jetzt ist die spannende Frage, was sind die treibenden Kräfte? Was sind die Mechanismen, die ablaufen, wenn neue Spezies entstehen, wenn Arten sich verändern? Die Theorie der Evolution ist ein sehr, sehr lebendiges Forschungsgebiet. Da werden dauernd neue Entdeckungen noch gemacht. Wir sind ja jetzt erst dabei, herauszufinden, was die ganzen molekularen Prozesse in den Zellen sind. Und es ist schon längst nicht mehr so, dass die Theorie der Evolution der alte Neodarwinismus ist, wo es nur Mutation und Selektion gibt. Das ist inzwischen die erweiterte moderne Synthese. Da wird es auch ganz wichtig, dass Erbgut Werkzeuge hat, sich selber zu verändern, wenn Herausforderungen passieren. Da wird es wichtig, dass Spezies nicht nur passiv der natürlichen Selektion unterworfen sind, sondern aktiv ihren Lebensraum verändern können, um darin zurechtzukommen. Denkt an die Biber, die sich ihre Umgebung selbst gestalten. Das ist total faszinierend, was sich tut im Themengebiet Evolutionstheorie. Und manchmal denke ich, lasst uns mal noch 20 Jahre warten, wie die Evolutionstheorie dann aussieht. Wir werden staunen, wie toll das Leben damit ausgestattet ist, sich anzupassen und zu verändern und neuen Herausforderungen zu begegnen. Die dritte Bedeutung von Evolution ist Evolutionismus, also Evolution als Weltanschauung, in dem Sinne, dass alles tatsächlich von allein durch blinde materielle Prozesse passiert ist. Nur diese dritte Bedeutung von Evolution ist im Widerspruch zum Theismus, zum Glauben an Gott als Schöpfer. Und leider werden oft alle drei Bedeutungen munter vermischt. Und die ersten beiden sind rein wissenschaftliche Fragen, da diskutiert man wissenschaftlich drüber. Das dritte ist dann die Weltanschauung, wo man tatsächlich verschiedene Meinungen hat. Ja, ich denke, ich muss so langsam zum Schluss kommen. Ich kann jetzt gar nicht die Uhr sehen. Ja, meine halbe Stunde ist rum. Ich mache mal noch die Folie mit den Schlussgedanken. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen deutlich gemacht, dass das christliche Glaubensbekenntnis nicht durch die moderne Naturwissenschaft widerlegt ist. Ich möchte nicht, dass Sie jetzt den Eindruck bekommen, dass Glaube nur etwas ist, was im Kopf passiert. Wenn Sie mir zugehört haben, könnten Sie meinen, Glauben heißt A, ich akzeptiere intellektuell, dass Gott die Welt geschaffen hat und B, ich akzeptiere intellektuell, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Glaube ist viel, viel mehr natürlich. Man baut sein Leben auf eine Grundlage. Man lebt in einer Beziehung zu Gott und zu Christus. Aber das war einfach nicht mein Thema heute Abend. Und um mit einer noch positiveren Aussage zu schließen, nicht nur ist das christliche Glaubensbekenntnis nicht durch die Wissenschaft widerlegt, im Gegenteil, ich denke, der Glaube ist gut begründbar. Es gibt sehr gute Gründe für den Glauben. Und ich meine auch, das sind bessere Gründe als die für den Atheismus. Und mit diesem provokativen Statement möchte ich schließen. Wir haben ja nachher noch die Diskussionsrunde, wo Sie mir gerne Kontra hier geben können. Danke.
Den ihr kennt, wenn ihr schon öfters in der Andreas-Gemeinde wart, Q&A. Question and Answer. Wir haben so viele geniale Fragen bekommen. Wir hoffen, dass wir möglichst viele beantworten können. Und zwar nach der gleichen Regel, du hast dann eine Minute Zeit zu beantworten und dann kommt der Gong und dann kommen wir zur nächsten Frage. Aber um das nicht ganz so leicht zu machen, haben wir das gleiche wie beim letzten Mal, gestern, dass wir einen Anwalt der Zweifler und Kirchendistanzierten gebeten haben, heute seine Sicht immer wieder auch hineinzubringen in das Gespräch. Und so begrüßt mit einem warmen Niederhöchstädter Applaus den Jochen Rau. Professor Dr. Jochen Rau hat Physik und Mathematik studiert, war danach als Unternehmensberater tätig und ist jetzt Professor für Mathematik an der Rhein-Main-Universität. Ganz herzlichen Dank, Jochen, dass du gesagt hast, okay, ich mache mit und ich bringe ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Feuer in unsere Diskussion, damit es nicht ganz so einfach wird für die Barbara heute Abend. Wir kommen zur ersten Frage und die erste Frage hast du natürlich.
Ja, normalerweise setze ich mir bei solchen Anlässen dann auch noch meine Teufelshörnchen auf. ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein Riesenglücksfall ist, dass wir hier alle sind, dass es die Erde gibt in diesem riesigen, kalten, leeren Universum mit den Milliarden Sternen, mit einer geschützten Atmosphäre und dass es hier Lebewesen gibt und uns gibt. Und es ist so ein bisschen wie ein riesiger kosmischer Lottogewinn, dass wir hier alle sein können. Und ich fand, ich sollte eigentlich nicht so nett sein, aber ich fand, du hast das schön herausgearbeitet, diesen Gegensatz. Man kann auf der einen Seite sagen, das ist ein riesiger Zufall und man kann auf der anderen Seite sagen, wie du es vertrittst, da ist Absicht dahinter und das ist Gott gewollt. Ja, meine erste Frage ist, welchen Unterschied macht das eigentlich? Ich will mal einen ganz profanen Vergleich bringen. Stellt euch vor, ihr gewinnt 1 Million Euro im Lotto. Und das könnte jetzt einfach Glück sein oder das könnte Schieberei sein. Diese Lottomaschine, die ist manipuliert und ihr wart von vornherein als Gewinner vorgesehen. Welchen Unterschied macht das für euch? Verhaltet ihr euch anders? Freut ihr euch mehr? Geht ihr mit dem Gewinn anders um? Also ist das überhaupt relevant?
Also für mich ist total relevant. Das war tatsächlich der Grund, warum ich zum Glauben gekommen bin. Das war die Sinnfrage. Ist es ein Zufall, dass ich lebe oder gibt es da einen tieferen Sinn? Weil mir hat das Leben damals keinen Spaß gemacht. Ich war 16 und war ganz anders als meine Altersgenossen und ich hätte echt mit dem Leben Schluss gemacht, wenn ich zum Ergebnis gekommen wäre, es hat keinen Sinn. Das heißt, die Frage, steckt da jemand dahinter, war für mich lebenswichtig.
Darf ich nachhaken?
Du darfst immer nachhaken.
Also wenn ich nochmal bei diesem Lotto-Gewinn bleibe. Ja? Der Gewinn an sich hat ja noch keinen Sinn. Es liegt ja an mir, aus dem Geschenk, aus diesem Gewinn etwas Sinnvolles zu machen. Also übertragen auf den Kosmos. Ja. Wir haben jetzt das große Glück, dass uns hier dieses schöne Leben auf der Erde geschenkt ist. Es liegt doch an uns, dem Ganzen einen Sinn zu geben.
Ein Stück weit können wir das tun, aber das hat Grenzen. Ich meine, wir leben vielleicht ganz gut, aber was ist mit Leuten, die irgendwo leben, wo es Hunger und Krieg und Verfolgung gibt, die krank sind?
Ist das auch Gott gewollt?
Zumindest die Frage, ist Gott da, der mein Leben in der Hand hat, der mich trösten kann, der mir eine Hoffnung gibt, auch über das Leben hinaus, der im Leid bei mir ist, der mir hilft, auch darin, da durchzukommen?
Wenn man konsequent ist, wenn man sagt, der glückliche Zufall, der uns hierher gebracht hat, ist Gott gewollt, dann muss man ja all die unglücklichen Zufälle, die es ja auch zahlreich gibt auf der Welt, die müssten konsequenterweise ja dann auch Gott gewollt sein.
Also wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, er trägt und erhält die ganze Welt, dann lässt er auch all das Leid und das Böse zu. Davon können wir ihn nicht entlasten. Dann ist natürlich die Frage, die sich jeder stellt, warum dieses viele Leid auf der Erde? Und ich denke, man kann hier keine leichtfertige, schnelle Antwort geben, die alles zufriedenstellt. Aber das ist eine Frage, die noch viel, denke ich, schwieriger ist für einen Atheisten, weil da gibt es keine Hoffnung. Da gibt es noch nicht mal jemanden, der nicht anklagen kann für das Leid und ihm vorwerfen kann, warum lässt du das zu? Und es gibt nicht die Hoffnung, dass irgendwann die Auflösung kommt. Also für mich ist wirklich die Hoffnung auf Gottes neue Schöpfung ganz wichtig, wo die Fortsetzung kommt, die Auflösung, die Antwort auf die Fragen, der Trost. Es gibt einen herrlichen Vers in der Bibel, Gott wird abwischen alle Tränen. Und es gibt noch das Argument, dass das Leid die Schattenseite ist von positiven Dingen, die Gott in dieser Welt wollte. Zum einen, dass wir den freien Willen haben, uns zu entscheiden. Zum anderen, das Leid in der Natur ist Schattenseite davon, dass die Natur so fruchtbar ist. Um fruchtbaren Boden zu haben, muss ich Erosion haben, da muss ich erstmal Berge bilden, muss ich Erosion haben, muss ich Plattentektonik haben. Ein Nebeneffekt sind Erdbeben und Vulkanausbrüche. Das sind so Teilantworten auf die Fragen nach dem Leid.
Wir sind, glaube ich, auf einer philosophischen Ebene schon. Mhm. Es kamen sehr, sehr viele Fragen zur naturwissenschaftlichen Ebene. Vielleicht arbeiten wir die erstmal ab und du versuchst sie zu beantworten und du hast immer wieder die Möglichkeit, reinzugrätschen und nachzuhaken.
Ich wäre jetzt ehrlich gesagt da eingestiegen, wo wir gerade waren.
Ja, mach weiter.
Und zwar bei der Frage, also das sind jetzt eure Fragen. Wenn Wissenschaft nichts über Gott und dessen Nicht-Existenz sagen kann, ist dann Atheismus oder zumindest Agnostizismus nicht die konsequente Folge daraus?
Das ist immer eine weltanschauliche Frage, die ich philosophisch beantworte. Und wieso sollte der Default Atheismus oder Agnostizismus sein? Das heißt ja wieder, gültige Antworten sind nur die, die die Wissenschaft gibt. Aber wir haben eine Menge Fragen, die über die Wissenschaft hinausgehen. Und die Antwort, dass es Gott gibt, ist eine sehr plausible, konsistente Antwort auf eine ganze Menge Fragen, die die Physik tatsächlich aufwirft. Warum gibt es Naturgesetze? Warum kann unser Hirn sie verstehen? Und warum sind sie so, dass Sterne und Planeten und Leben entstehen können? Wenn wir nur ein ganz klein bisschen an Naturkonstanten schrauben, dann kann das nicht mehr funktionieren. Diese Fragen haben eine plausible, konsistente, natürliche Antwort darin, dass es Gott gibt. Und dann ist noch die Frage, gibt es weitere Belege? Und für mich ist Jesus, die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte über Jesus tatsächlich ganz wichtig, dass das zuverlässig von Anfang an überliefert ist, was wir glauben im christlichen Glauben.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage vielleicht.
Die knüpft auch da an, wie erklären dann materialistische Wissenschaftler den Anfang? Gab es unerschaffene Materie?
Da gibt es den Gedanken vom Universum, vom Multiversum. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Also die Fragen da hat völlig recht. Dann muss ja in irgendeiner Form Materie oder was Materielles ewig sein. Das ist dann nicht unser Universum, aber das Überuniversum, in dem immer wieder so wie Blasen neue Universen entstehen. Zum Beispiel, das ist eine Vorstellung, die man hat.
Jochen, hast du denn eine Vorstellung?
Ja, also das ist aber, glaube ich, auch noch sehr spekulativ. Also das ist jetzt keine gesettelte...
Nee, das ist eigentlich eine weltanschauliche Antwort, weil nachprüfbar ist, sind diese Multiversen nicht.
Ja, letztendlich verschiebst du ja nur das Problem. Also stimmt, man kann auch fragen, woher kommen diese Multiversen und dann, oder?
Das könnte man dann auch noch antworten, genau. Ja. Aber als Materialist kann ich konsistent...
Was denkst du eigentlich? Wie ist das alles hier entstanden? Also, du denkst, das ist glücklicher Zufall. Gutes Lottospiel.
Oder sagen wir mal so, also wissen tue ich es natürlich auch nicht. Ich glaube, wissen tut es keiner, wenn wir ehrlich sind. Wir können nur unsere persönliche Haltung dazu entwickeln und unsere... Also wie gesagt, das ist eine philosophische Frage. Wissen ist es jenseits dessen, was wir wissen können. Ich persönlich finde, zu sagen, dass es Zufall ist, die ehrlichere und die bescheidenere Antwort. Denn wenn wir sagen, so wir sind Gott gewollt, es ist ja schon auch eine Form, uns selbst zu erhöhen.
Okay, Barbara, dazu?
Es gibt uns Würde, ja. Aber warum soll das nicht so sein? Und zum Thema Zufall. Ich lese ja öfter die statistische Physik. Da führen wir den Zufall in die Physik ein. Und dann diskutiere ich mit den Studenten, dass der Zufall oft missbraucht wird mit weltanschaulichen Interpretationen. Wenn wir als Physiker sagen, das ist Zufall, heißt nur, wir können nicht vorausberechnen, was passiert. Das heißt nicht, dass es sinnlos, planlos, ungewollt ist. Zufall kann genauso ein Ausdruck der Freiheit, uns zu entscheiden sein. ein Ausdruck der Freiheit der Welt, sich ein Stück weit selber zu entwickeln. Ausdruck von Kreativität, von, dass es mir zufällt von einer anderen Seite.
Also ich stimme dir zu, dass wir Zufall immer dann heranziehen und benutzen, wenn wir selbst keine Erklärung haben. Also es mag eine geben, aber wir kennen sie nicht und dann
sind wir
beim Zufall. Es ist aber, glaube ich, ein ehrliches Eingeständnis unserer Unwissenheit. Wenn wir jetzt in den Zufall noch etwas hineinlegen,
von wem das uns zugefallen sein könnte, da würde ein Naturwissenschaftler sagen, das ist nett für dich, aber ich folge dir nicht.
Das ist jenseits der Naturwissenschaft.
Okay, weiter Frage. Ich würde sogar anknüpfen, jetzt gerade aus einer anderen Rolle. Der Mensch ist ja auch auf der Suche nach einem Sinn. Also da könnte man, oder ich als Theologe würde anknüpfen, wie passt die Sinnsuche in das atheistische Erklärungsmodell wie in das theistische?
Also ich bin völlig dabei. Also ich suche auch Sinn, natürlich. Ich glaube aber, tut mir leid, wenn ich dieses Beispiel jetzt immer wieder bemühe, aber ich glaube, dass der Sinn sich nicht daraus erschließt, dass ich Glück im Lotto hatte, sondern ich selbst bin aufgerufen, meinem Leben einen Sinn zu geben. Der Sinn kommt nicht, wird mir nicht von außen in die Wiege gelegt. Wir alle müssen den Sinn suchen.
Aber um im Leben einen Sinn zuzuweisen, brauche ich Werte und Maßstäbe. Wo nimmst du die her?
Ich denke, diese Werte und Maßstäbe haben sich über Jahrhunderte und Jahrtausende unsere Kultur hat sich entwickelt.
Du meinst die Werte von Trump zum Beispiel?
Na gut, ich denke mal, sein Verhalten widerspricht ja den Werten und Maßstäben eines großen Teils.
Aber warum sollte dann nicht der Stärkere am Ende gewinnen?
Also wir haben ja Werte. Und diese Werte beinhalten ja, dass wir uns auch um die Schwachen kümmern, dass wir sozial sind, dass wir Rücksicht nehmen.
Okay.
Wir haben Gesetze, weltliche Gesetze, die haben wir nach leidvollen Erfahrungen und vielen Jahrhunderten des kulturellen Lernens haben wir es gelernt, als Gesellschaft uns Gesetze zu geben, um uns irgendwie menschlich miteinander umzugehen.
Okay. Also deine These ist, der Sinn, wir schaffen uns unseren Sinn alleine. Und das ist wichtig, sich einen Sinn zu schaffen.
Es ist wichtig und wir können das nicht so einfach delegieren, sondern das ist mir zu bequem.
Wenn wir es an Gott delegieren zum Beispiel.
Wir müssen selbst uns immer wieder neu einen Sinn suchen.
Okay. Nächste Frage.
Ich habe noch eine Frage. Stichwort Kreationismus war eben an der Wand. Da erhitzt sich das Ganze wissenschaftlich verbrämt, vielleicht Stichwort Intelligent Design. Wie sehen Sie das, ist die Frage.
Intelligent Design, also mit großem I und großem D, ist ja eine ganz spezielle These, nämlich, dass es Dinge gibt, insbesondere in lebenden Organismen, die zu komplex sind, dass sie allein durch Zufall entstanden sein können. Die Intelligent Design Leute machen dann Wahrscheinlichkeitsrechnungen, um nachzuweisen, das kann nicht durch natürliche Prozesse entstanden sein, weil es zu komplex ist, also muss es einen intelligenten Designer gegeben haben. Ein Stück weit ist es das Lückenbüßer-Argument. Wenn man genau auf diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen guckt, der Intelligent Design-Leute, dann stehen da immer Annahmen drin, die man nicht so akzeptieren muss. Das sind immer Thesen darüber, durch welchen Prozess das denn zufällig entstanden wäre, wenn es durch Zufall entstanden wäre. Dann kommen wahnsinnig kleine Zahlen raus für die Wahrscheinlichkeiten. Aber das heißt nur, dass es so nicht entstanden ist. Also Intelligent Design ist wirklich eine Form von Lückenbüßergott, leider. Und deshalb nichts, was...
Was uns weiterhilft.
Was uns weiterhilft,
okay, ja. Nächste Frage.
Das war ein super Stichwort, Annahmen. Ich glaube, da sprechen wir viel zu wenig drüber. Du hast es ein bisschen thematisiert. Die Annahmen, mit denen wir Wissenschaft treiben, sind die nicht ein Stück weit willkürlich, sodass wir am Ende rausbekommen können, was wir haben wollen?
Also Wissenschaft entdeckt Dinge. Das ist tatsächlich so und jeder verlässt sich drauf, dass da was dran ist. Wenn wir in ein Flugzeug steigen, vertrauen wir drauf, dass die Gesetze der Aerodynamik gelten. Zum Beispiel. Also Wissenschaft ist nicht einfach was wir konstruiert haben. Und die Annahmen, wenn sie nicht was Richtiges erfassen würden, würden nicht so erfolgreich sein.
Das heißt, ja. Nee, Jochen, du.
Also ich würde da vielleicht noch eine Frage auch anschließen. Du hattest Galileo Galilei erwähnt, ne? Und er gilt ja auch so als Begründer der modernen wissenschaftlichen Methode mit dem Experiment. Mhm. Also zur Wissenschaft gehört ja auch, Thesen immer wieder experimentell zu überprüfen, zu testen und sich auch damit zu exponieren und die Möglichkeit zu geben, dass sich eine Theorie als falsch erweist. Und das wäre noch eine Frage an dich, wenn du jetzt die These vertrittst, ja, es gibt da dieses göttliche Wirken hinter alledem, ja. Klar, es ist ein philosophisches, kein wissenschaftliches Argument, trotzdem die Frage, ist das irgendwie überprüfbar?
Nicht im Sinne eines mathematischen Beweises, den habe ich in der Physik auch nicht. Es ist eher immer die Frage nach Konsistenz, auch in der Physik. Und beim Glauben, ich denke, da würde ich von jedem Menschen erwarten und hoffen, dass er sie überprüft, ob er das wirklich konsistent lebt und denkt oder ob man sich in Widersprüche verwickelt. Also für mich ist ein Test des Glaubens tatsächlich, trägt er, funktioniert er, bewährt er sich. Und also für mich ist zum Beispiel meine Ehe, die jetzt schon seit 30 Jahren hält, ein Beleg dafür, dass der Glaube funktioniert. Also ohne, dass, wenn wir beide nicht an Gott glauben würden, das wäre nicht so gut geworden bei uns. Also. Allein schon, ich habe einen Beruf dauernd mit Männern zu tun. Wenn es nicht das Gebot gäbe, du sollst nicht Ehe brechen. Ich weiß nicht, ob ich meinem Mann immer treu gewesen wäre, zum Beispiel. Und ich meine, ich finde das Gebot gut, nicht aus Angst vor Gott, sondern aus Überzeugung, dass es gut ist. Aber der Glaube hilft mir einfach, diese Maßstäbe zu haben. Und diese Hilfestellungen, um eine gelingende Beziehung zu leben.
Ja, das heißt, aber vielleicht ist es eine Nachfrage, auch beim Glauben sagst du, ich muss es auch verstandesmäßig durchdringen, ich muss experimentieren, trägt es oder trägt es nicht und es so falsifizieren, auch mein Glauben.
Also mein erstes Schlüsselerlebnis im Glauben, das war tatsächlich die Erfahrung, es trägt. Also ich hatte riesige Angst, wenn ich jetzt anfange, diesen Schritt zum Glauben zu wagen, dass ich ein paar Tage später den Glauben wieder verliere. Und als ich diese Entscheidung gefällt habe und hatte ich mit jemandem zusammen gebetet, mein Leben Gott übergeben, auch schon in der Angst, vielleicht funktioniert es nicht, aber ab dem Moment hatte ich ein anderes Lebensgefühl, ich werde gehalten. Ich denke, andere Leute machen wieder andere Erfahrungen, aber das war für mich ein total erstaunliches Erlebnis. Ich hatte genauso viele Fragen und Zweifel wie vorher. Ich frage viel, also ich will das auch nicht hier einen Eindruck erwecken, ich hätte die Antwort auf alle Fragen. Ich finde es spannend, mit den Fragen zu leben und sich denen offen zu stellen. Aber diese Erfahrung, es trägt, und es trägt jetzt schon seit ich 16 bin, das sind jetzt 40 Jahre. Also
kannst du noch mal einen Punkt sagen, wo sich der Glaube nicht bewährt hat und wo sich bestimmte Thesen falsifiziert haben in deinem Glauben, als nicht wahr?
Also ich habe im Laufe meines Glaubenslebens an vielen Stellen umdenken müssen. Zum Beispiel bin ich in einer Umgebung aufgewachsen, wo es eigentlich hieß, Evolution stimmt nicht und Mensch und Affe haben keine gemeinsamen Vorfahren. Und bis ich dahin kam, mich dem zu stellen, erstmal mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen, was sind denn die Fakten, und dann zu sagen, es ist so. Es wäre ein Verschließen der Augen vor der Realität, wenn ich das ignoriere. Mhm. Und dann zu schauen, wie interpretiert man das theologisch. Mhm. Da habe ich an einigen Stellen umgedacht, natürlich.
Mhm. Okay. Super, nächste Frage.
Jetzt haben wir verschiedene, vielleicht eine, die kurz geht, ich weiß es nicht. Geht die Evolution des Menschen noch weiter?
Also Evolution im engen Sinne ist untrennbar verknüpft mit Genetik. Wir sind als Menschen haben uns weit davon entfernt, durch natürliche Selektion entscheiden zu lassen, wer überlebt und wer nicht. Wo soll es hingehen? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Hast du eine Idee? Wird es weitergehen mit der Evolution?
Kommt vielleicht so in dem Bild, wie wir gesehen haben.
Also ich vermute schon, aber natürlich auf sehr langen Zeitskalen. So schnell geht das, glaube ich, nicht.
Okay. Ich meine, was wir haben, ist die große kulturelle Evolution. Evolution auf einer ganz anderen Ebene, jetzt nicht genetisch, aber ich meine, das ist Explosion, was wir haben in den letzten 100 Jahren, was sich da alles verändert hat. Mhm.
Ich glaube, da werden wir übermorgen von Martin vielleicht noch was hören, ne? Zu Homo Deus und digitale Veränderung.
Genau. Ja. Ja, super, vielen Dank. Nächste Frage.
Welche Rolle spielt das Böse, der Böse in der Evolution?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, Evolution ist untrennbar mit Tod verbunden. Und zwar nicht nur in der biologischen Welt, auch in der physikalischen Welt. Sterne entstehen und vergehen. Bis die Erde entstehen konnte, mussten ein paar Sterngenerationen vergehen, weil in den Sternen wurden die ganzen Elemente gebacken, aus denen unsere Erde entsteht. Am Anfang gab es ja nur Wasserstoff und Helium und sonst fast nichts. Diese Welt ist aufgebaut auf Werden und Vergehen. In dem Sinne ist Leid oder ist Tod von Anfang an dabei. Fressen und gefressen werden ist auch nicht das, was wir uns so als ideale Welt vorstellen, war aber auch von Anfang an drin. In der Bibel ist es ja auch ein Geheimnis, wo das Böse herkommt. Da ist eigentlich von Anfang an die Rede von Satan, personifiziert als das Böse. Und ich glaube, es bleibt ein Geheimnis, warum Gott das zugelassen hat. Wir sehen, dass Gott es gebraucht, der Tod und die wunderbare Komplexität von Ökosystemen halt zum Leben auf dieser Erde gehören und ihre schönen Facetten haben. Und gleichzeitig ist damit viel Leid verbunden. Ja.
Jochen, zur gleichen Frage. Wie erklärst du dir das Böse in der Welt?
Naja, also da ich ja jetzt die These vertrete, dass doch da sehr viel Zufall im Spiel ist, der jetzt keine Wertigkeit an sich hat wie gut und böse, sondern einfach nur nackter Zufall, stellt sich das Problem nicht in der gleichen Weise. Und das ist vielleicht ein Kritikpunkt oder eine Frage, die ich noch stellen wollte. Wenn man jetzt sagt, da ist überall Gottes Wille dahinter, dann und damit das alles so schön rausgekommen ist, wie wir das jetzt hier haben, das ist ja nicht nur ein Zufall oder ein glücklicher Zufall oder eine glückliche geleiteter Zufall, sondern das sind ja Milliarden von geleiteten, kleinen, also an jeder Ecke sozusagen muss irgendwie eine höhere Macht entschieden haben, geht es jetzt rechts lang, links lang und so weiter, damit das alles so schön rauskommt, wie wir es hier haben. Ist das nicht eine unglaublich komplizierte Theorie? Mit ganz viel, wo man praktisch in jeder Situation spezielle Annahmen machen muss, wo es jetzt lang geht, wenn man einfach sagt, das ist das Resultat einer zufälligen Entwicklung, ist ja eigentlich viel einfacher.
Was du ansprichst, ist total wichtig. Es gibt tatsächlich vereinzelt auch Theologen, die meinen, dass jedes einzelne zufällige Quantenereignis bewusst von Gott so gewollt ist. Da sage ich, nee, Gott hat der Natur Freiheit gegeben, sich selbst zu entfalten. Er steuert nicht jedes einzelne zufällige Ereignis, so würde ich das nicht sehen. Mein Gebiet in der statistischen Physik, da befasse ich mich tatsächlich mit Prozessen, wenn ganz viele Bestandteile miteinander interagieren. Und die Regeln sind dann zum Teil Zufall, zum Teil Regeln. Also echt wie in so einem Würfelspiel, so ein Brettspiel. Was dann am Ende rauskommt, ist nicht alles Beliebige. Da kommen oft ziemlich vorhersagbare Sachen raus, aus diesem ganzen Wechselspiel von Zufall und Regeln. Es gibt den Simon Conway Morris, das ist ein Paläontologe, auch Christ, Professor in Cambridge, und er betont das Thema der konvergenten Evolution, dass auch in diesem Evolutionsprozess dieselben Dinge immer wieder passiert sind. Das Kameraauge, das wir haben, hat sich mehrfach unabhängig entwickelt, bei den Tintenfischen, bei den Wirbeltieren, bei manchen Schnecken und Quallen. Da liegen tiefere Prinzipien dahinter, dass das immer wieder rauskam. Oder viele, viele andere Sachen, die immer wieder passiert sind.
Wir haben noch zwei Fragen.
Ja, wir haben noch ganz viele Fragen.
Wir haben ganz viele Fragen.
Über Theologie, Bibel, Schöpfung, alles Mögliche. Viele der Fragen, die ihr gestellt habt, könnt ihr in den Büchern, die wir nachher noch kurz vorstellen, nachlesen. Das, was wir nicht so nachlesen können, sind die persönlichen Fragen. Da möchte ich gerne kurz hinlenken. Nochmal vielleicht ein Statement. Wo forschst du und welchen Einfluss hat dein Glaube auf die tägliche Arbeit mit Kollegen?
Was sagen deine Kollegen dazu? Genau,
wie verhält sich das alles miteinander?
Dass du theistisch
forschst. Also was ich forsche, sind total spannende Fragen. Also mein Forschungsgebiet heißt Theorie komplexer Systeme. Da geht es immer darum, wie ganz viele Bestandteile zusammenwirken. Wir modellieren ganz viel biologische Systeme, Ökosysteme. Was stabilisiert Ökosysteme? Wir modellieren Prozesse in der biologischen Zelle. Wie reagieren Zellen auf Strahlenschäden? Da arbeiten wir mit Experimentatoren zusammen, die das halt experimentell messen. Wir untersuchen auch so die Fragen an der Grenze zwischen statistischer Physik und Quantenphysik. Da geht es um die spannende Frage der Interpretation der Quantenphysik. also auch an der Grenze zur Philosophie. Die Frage ist, was mein Glaube damit zu tun hat. Also ab und zu denke ich schon, dass mein Glaube auch manche wissenschaftliche Fragen bei mir gelenkt hat. Ich habe vorhin erzählt, ich habe mich eine Weile mit Evolution befasst. Das war ganz klar durch meinen Glauben hervorgerufen, weil ich gedacht habe, ich muss mich jetzt endlich mal mit dem Thema befassen und ich kann das wissenschaftlich machen, weil Physiker tummeln sich auf dem Gebiet, das ist echt toll. Oder jetzt mit der Interpretation der Quantenphysik, das sind spannende philosophische Fragen auch. Jetzt die Frage nach der objektiven Realität, nach Top-Down-Causation ist für mich so ein wichtiger Punkt. Abwärtsgerichtete Kausalität, ich habe vorhin von der kausalen Offenheit der Physik gesprochen. Also inzwischen schreibe ich da auch Artikel, oder ich war dieses Jahr auf 3 Philosophiekonferenzen, wo ich auch darüber vorgetragen habe, dass die Physik nicht alles bestimmt. Und ja, spannend. Total spannend, ja. Und was meine Kollegen sagen zu meinem Glauben?
Ja.
Die respektieren mich. Also es gibt eine ganze Reihe Kollegen, die zumindest irgendwie auch an Gott glauben. Und
da war eben eine Frage, kannst du es einschätzen, wie viel Prozent der Wissenschaftler, Physiker vielleicht, glauben an Gott, wie viel Prozent glauben nicht an Gott?
Bei den Professoren in meinem Fachbereich würde ich jetzt mal halbe schätzen. Ganz grob geschätzt.
Okay. Jochen, was würdest du schätzen? Wenn du schätzen würdest?
Also vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte.
Die glauben.
Mhm. Es gibt ein Zitat von Stephen Jay Gould, atheistischer Evolutionsbiologe in Harvard. Der hat mal gesagt, entweder sind die Hälfte meiner Kollegen ziemlich dumm oder der Glaube an Gott und Evolutionstheorie sind wunderbar miteinander verträglich. Also er hat auch geschätzt, dass die Hälfte seiner Kollegen an Gott glauben.
Ich glaube, das war ein schönes Abschlusswort. Und wieder
herzlichen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Ich finde, also Barbara, du hast es so super gemacht, hast uns mit hineingenommen. Jochen, ganz herzlichen Dank, dass du echt nochmal nachgehakt hast und uns da ins Gespräch mit hineingenommen hast. Einiges war ziemlich komplex. Ich kam noch ein bisschen mit.
Du hast teilweise meine Fragen gut ergänzt.
Super. Also ich.
Das war ein eingespieltes Team. Ich habe angefangen und du hast den Satz beendet.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Jochen. Und weil Barbara die meiste Arbeit hat, Zeit hast, kannst du einfach übergeben. Haben wir noch ein kleines Geschenk, liebe Barbara. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Die 42 Kilometer von deinem Heimweg bis hierher, die läufst du jetzt nach Hause, dann bist du morgen fit. Okay, wir kommen zum Ende. Sehr gerne.